Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es sind gerade mal 5 Verschen aus dem Matthäusevangelium, die uns heute Vormittag begleiten. Im 28. Kapitel die Verse 16 bis 20. Das heißt, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt manchmal Bibelworte, von denen man auf den ersten Blick gar nicht draufkommt, dass sie in der Bibel stehen. Ich meine jetzt nicht da unseren Predigttext, aber zumindest früher gab es das Wort, jetzt horch einmal, jetzt ist aber Matthäi am letzten, gell? Und spätestens dann war jedem klar, wenn man jetzt noch irgendeinen Blödsinn weitermacht, dann setzt es eine Trachtprügel, ne? Matthäi am letzten. Davon hat Luther gesprochen. Und es heißt nichts anderes, als dass der absolute Abschluss des Matthäusevangeliums ist. Und genau das ist es, was wir gerade gehört haben. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass jetzt Schluss ist und dass man irgendwo jetzt aufpassen muss und dass es gleich eine Tracht Prügel oder sowas setzt. Nein, es ist das Ende des Matthäusevangeliums und es ist gleichzeitig ein Anfang. Versucht euch mal zu erinnern, was ist das erste Bibelwort, was ihr gehört habt? Wenn man dann so nachdenkt, dann kommt bei vielen oftmals der 23. Psalm, weil der einen ja auch so intensiv begleitet, oder ein anderes Wort. Und uns ist am wenigsten bewusst, dass das erste Bibelwort, das wir in unserem Leben gehört haben, zumindest der zweite Teil von unserem Predigttext ist. Jeder von uns hat bei seiner Taufe diesen Text gehört. Und in der Liturgie steht er ziemlich früh dran, denn wir als Christen, wir können ja nicht einfach machen, was wir wollen, sondern wir tun das, was Gott uns in Auftrag gegeben hat. Und wenn wir aus dem biblischen Zeugnis heraus handeln, dann müssen wir es begründen und deswegen gibt es auch genau diese Lesung bei jedem Taufgottesdienst. Ich vermute nur schwer, dass sich keiner und keine von uns an die eigene Taufe und damit an dieses gehörte Wort erinnert. Es ist im Übrigen tatsächlich der Abschluss des Matthäusevangeliums. Bei Markus geht es weiter. Da kommt dann die Himmelfahrt. Aber bei Matthäus endet es mit diesem Missions- und Taufbefehl. Jesus hatte eben seine Jünger aufgefordert, noch einmal mit ihm auf einen Berg zu kommen, zu ihm zu kommen, so wie sie es über die ganzen Jahre vorher von ihm gewohnt waren. Und sie hatten etliches hinter sich an neuen Erfahrungen, hatten miterlebt, dass er ans Kreuz ging, hatten miterlebt, dass er gestorben ist, und hatten voller Staunen erleben müssen, dass ein Toter aufersteht und wieder lebendig ist, mit ihnen redet und ihnen weiter einen Schritt nach dem anderen auf ihrem Weg vorangeht, beziehungsweise so wie man ein Kind am Anfang an der Hand führt und dann irgendwann zur Sicherheit noch festhält und zum Schluss lässt man es los, dass es laufen kann, genau so lässt er letztlich seine Kinder dann laufen hinein in diese Welt. Und auf diesem Berg will er sie noch einmal sehen und will ihnen letztlich sein letztes Vermächtnis mitgeben. Sie kommen hin, sehen ihn und fallen nieder, so schreibt es Matthäus. Ich glaube nicht, dass seine Jünger zu seinen ersten Lebzeiten sozusagen ständig wie vor einem König oder Kaiser in die Knie gegangen sind vor Jesus, sondern sie hingen an seinen Lippen und liefen mit ihm mit. Jetzt aber, nach diesem großartigen Ereignis und diesem Erlebnis der Auferstehung, haben sie eine ungeheure Ehrfurcht vor ihm. Sie fallen nieder. Und dann kommt ein Halbsatz, der ein bisschen verwirrend ist. Einige aber zweifelten. Es waren noch 11 Jünger, die da oben waren. Der 12., der Judas, war mittlerweile aus dem Leben geschieden. Sie kommen, sie fallen nieder und einige zweifeln. Die Geschichte des Zweifelns, die zieht sich durch die Zeit nach der Auferstehung Jesu durch. Denken wir an Thomas, der sagt, ich kann es mir erst vorstellen, dass der Herr auferstanden ist, wenn ich meine Finger in seine Wundmale gelegt habe. Anderen geht es ähnlich. Kennen wir doch auch. Da erzählt uns jemand eine Geschichte und wir sagen vielleicht hinterher, nö, das ist sowas von unglaublich, das hast du dir ausgedacht. Unglaublich. So ist es für manchen, selbst der Jünger noch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Zweifeln wird nicht immer nur als negatives Moment gesehen. Wenn jemand von uns Menschen heute sagt, mein Glaube ist so fest, dass ich noch niemals gezweifelt habe, glaube ich nicht, dass er ehrlich zu sich selber ist. Es gibt Situationen, wo man wirklich fragt, ist das jetzt so? Ist das tatsächlich dein Wille, Herr Gott im Himmel, dass du mir dieses oder jenes schickst? Und wenn es dein Wille ist, dann kann ich an dir zweifeln, weil ich deine Gutwilligkeit in Frage stelle. Und wenn nicht, zweifle ich an deiner Existenz überhaupt. Das passiert. So auch einigen von den Jüngern damals. Und dann, mitten in dieser Situation, auf der einen Seite des Vertrauens und der Neugierde und auf der anderen Seite des Zweifelns, kommt Jesus dazu. Sie wissen mittlerweile, wer er ist, er muss sich nicht wieder vorstellen. Soll jetzt nicht ironisch klingen, aber wir wissen ja, dass kurz nach der Auferstehung die Augen der Menschen damals oder mancher Menschen ziemlich verschleiert waren vor Trauer und Tränen, dass sie ihn gar nicht erkannten. Ich denke da an Maria Magdalena zum Beispiel. Und er kommt und macht gleich eine deutliche Ansage. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir vielleicht diskutieren um den richtigen Weg. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir hier uns auf Augenhöhe bewegen, sondern wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, dann stellt er sich zunächst mal auf die Stufe eines römischen Kaisers, eines absolutistischen Herrschers. Alle Gewalt auf Erden. Plötzlich Kaiser oder plötzlich Prinzessin, wie es in manchen Filmen heißt. Aber es geht ja weiter. Nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel. Und das ist etwas, was selbst seine geübten Jünger erstmal verdauen müssen. Für sie war bisher klar, Jesus ist ein Gesandter Gottes, ein Beauftragter, ein Prophet und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Er ist der Menschensohn, wie er sich selber bezeichnet hat. Aber eine Etage drüber steht immer noch der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Da trennt es doch noch Welten von diesem irdischen Jesus und dem Schöpfer des Kosmos. Und der Jesus kommt jetzt und sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel. Er steht auf einer Stufe mit dem Schöpfergott. Das müssen die erst mal verdauen. Geht uns an anderer Stelle manchmal auch so, dass man gar nicht glaubt, wenn man mit jemandem redet, dass das alles Substanz hat, was er von sich behauptet. Schaumschläger gibt's ja genug und Großredner. Was mag in den Jüngern vorgegangen sein bei diesem Satz? Der Jesus, den sie die letzten Jahre als Prediger und Heiler und sonst was und als Freund kannten, steht plötzlich meilenweit über ihnen, Aug in Aug mit Gott Vater. Auf jeden Fall mit diesem Satz macht Jesus deutlich, was ich jetzt sage, das ist ein Auftrag, der ist unumstößlich. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Person auf Erden, die diesen Anspruch immer wieder für sich formuliert, seit 1871 der Bischof von Rom mit dem Unfehlbarkeitsdogma. Was ich ex cathedra, also von meinem Lehrstuhl aus, verkünde, ist absolute Wahrheit und da darf nicht dran gezweifelt werden. Solche Aussagen fallen uns Evangelischen sehr schwer. Um nicht zu sagen, solch menschliches Reden nehmen wir nicht ernst. Wie aber ging es den Jüngern, wenn Jesus ex cathedra, unfehlbar, nicht vom Stuhl des römischen Bischofs aus, sondern von seinem Stuhl, der neben dem Vater im Himmel steht, einen Auftrag gibt? Geht hin und lehret alle Völker. Macht euch auf. Geht zu den Menschen. Erzählt ihnen von Gottes Willen mit seiner Welt, mit seiner Schöpfung. Erzählt ihnen, was Gott mit ihnen vorhat. Macht ihnen deutlich, wo ein geheiltes Leben gelingen kann. Bleibt nicht zu Hause sitzen. Und verwahrt diesen Schatz nicht nur in eurem Herzen, sondern tragt ihn hinaus. Erzählt und lehrt. Und zwar nicht nur die nächsten Verwandten, Nachbarn oder Freunde, nein, alle Völker. Und jetzt kommen letztlich wir ins Spiel. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus in Israel eine umstrittene Größe, aber in seiner Rolle als der Messias, der Gesalbte Gottes, war seine Funktion, sein Wirken zunächst auf das Volk Israel beschränkt. Israel hat immer unterschieden zwischen den Völkern, den Inseln, die weit weg waren, die andere Götter hatten, die nichts mit dem auserwählten Volk zu tun hatten, und hat sich abgegrenzt von diesen. Und mit einem Satz sagt Jesus, trag die Botschaft zu allen Völkern hinaus. Es gibt über die alte Erwählung des Volkes Israel hinaus einen neuen Bund, ein neues Zusammenkommen, ein neues Kind Gottes werden. Erzählt und lehrt alle Völker. Und dann der Taufbefehl, was wir gerade gehört haben, war der Missionsbefehl, auszustreuen, weiterzugeben. Und dann kommt das Zeichen des Bundesschlusses. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe gab es schon früher, wir erinnern uns. Johannes hat eine Taufe vollzogen zur Vergebung der Sünden, nachdem er seine Mitmenschen freundlicherweise vorher als Otterngezücht und Ähnliches beschimpft hat. Noch früher gab es in Israel den Brauch, wenn jemand neu in einen Haushalt eingeführt wurde, sei es Freier oder Sklave, wurde er einmal im Tauchbad kurz untergetunkt, als Zeichen der neuen Zusammengehörigkeit oder auch das Abwaschen der alten Geschichte. Deswegen ist die Taufe als solche nichts Neues für die Jünger Jesu. Aber die Taufe auf den dreieinigen Gott, auf Gott Vater und auf den, der hier gerade steht und den, der verheißen ist und kommen wird. Ein Siegel auf einen Bund, so wie Bündnisse zwischen Menschen mit Aufdruck, Unterschrift und Siegel vollzogen und besiegelt werden, ist die Taufe auch das Siegel des Anfangs mit Gott in unserem Leben und gleichzeitig das Siegel der Zusage: Bleib bei mir, so bleibe ich bei dir. Jesus wiederholt nochmal: Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also nicht nur die Lehre zur Überzeugung, dass man zur Taufe geht, sondern auch hinterher das Lehren und sich immer wieder damit beschäftigen, was Gott will in unserem Leben und mit unserem Leben. Lehrt sie, und Gott sei Dank haben wir nicht nur Lehrer, sondern auch ein Lehrbuch, das Buch der Bücher. Und das Versprechen am Schluss: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie mögen die Jünger das da verstanden haben? Er steht vor ihnen und sagt: Ich bleib da. Bei Matthäus gibt es allerdings auch keine Himmelfahrtsgeschichte. Wie ist und bleibt er da? Das müssen die Jünger in ihrem Herzen bewegen. Ob er sichtbar da ist oder unsichtbar da ist. Er ist da, wenn sich in den Herzen der Menschen etwas bewegt. In die richtige Richtung. In die Richtung des Vertrauens zu Gott und des gelingenden Miteinanders untereinander. Er ist da. Er hat es versprochen. Und so wie ich ihn kenne, im Gegensatz zu, sagen wir mal, 99,9% aller Menschen, hat er noch nie ein Versprechen gebrochen. Er ist auch ein bisschen mehr als Mensch. Er ist Gottes Sohn, der für uns da sein will, alle Tage unseres Lebens und alle Tage des Lebens auf dieser Welt, bis sie ihr Ende finden wird. Eine größere Zusage kann es eigentlich wirklich nicht geben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.